Ja, wir haben noch zwei Veranstaltungstermine. In 3 Wochen ist die Klausur. Das heißt, wir müssen die letzten, oder Sie sollten vielmehr die letzten 2 Sitzungen, Veranstaltungen hier in der Vorlesung nutzen, in denen wir was offen ist, diskutieren, besprechen. Heute ist aber jetzt noch, sind noch analytische Ansätze, bitte. In 2 Wochen ist die Klausur, stimmt. Ja, genau. Am 24. Sorry. Ja. Also noch weniger Zeit. Danke für den Hinweis. Sie haben noch weniger Zeit. Ja, Sie müssen noch mehr reinhauen. Entschuldigen Sie den Versprecher. Also in 2 Wochen ist die Klausur. Nächste Woche ist eine Probeklausur. Probeklausur heißt, dass wir noch einen kleinen Teil, eine halbe Stunde vielleicht für Gütekriterien aufwenden werden. Und im zweiten Teil kriegen Sie, muss mal schauen, 5 bis 10 Fragen. Und die Fragen werden dann in der Veranstaltung, in der Vorlesung beantwortet, diskutiert. Ja, also jeder soll das mal für sich alleine machen. Dann haben Sie so ein Feeling, wie so eine Frage in der Klausur ausschauen kann. Und Sie auch in etwa sich, ja, eine Idee haben, wie Sie sich vorbereiten können. Was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, Sie sollten sich als gewissermaßen als Vorbereitung für diejenigen, die in die Vorlesung kommen, für die ist es dann auch eine, sozusagen ein Benefit, hier gewesen zu sein. Es kommt auf alle Fälle eine Fragestellung, eine offene Frage. Da sollen Sie selber einen Forschungsprozess, also zuerst mal ein Forschungsprojekt entwerfen. Das heißt, eine Fragestellung, ein Forschungsfeld benennen. Das kann eine Organisation sein, was auch immer. Dann sollen Sie sagen, welche Methoden Sie da verwenden, mit welchem analytischen Ansatz gehen Sie da ran. Das kommt auf alle Fälle. Ja, also wenn wird auch eine Übung sein, die mit relativ vielen Punkten Stand heute versehen wird, weil man daran erkennen kann, ob Sie das Wesen dieser Veranstaltung auch entsprechend verfasst haben. Mir geht es gar nicht so sehr um auswendig lernen. Es sind ein paar neue Begriffe, ja. Die hat man dann irgendwann drauf, aber im Kern geht es darum, dass Sie das Wesen verstanden haben, was tue ich denn überhaupt, wenn ich qualitativ forsche, warum habe ich einen bestimmten Forschungsprozess, warum ist der zirkulär, dass Sie das erfasst haben, dann ist die Klausur auch so zu bestehen, indem man einfach logisch denkt, auch kreativ dabei vielleicht auch ist, vor dem Hintergrund dessen, was Sie den Grundlagen, dass Sie das dann auch formulieren. Ich werde das nächste Woche dann auch nochmal thematisieren. Dann eine Bitte habe ich von den Tutoren auch, möchte ich weiterleiten, da möchte ich mich anschließen. Lesen Sie bitte die Texte, also gerade die dieser Woche auch diskutiert werden. Lesen Sie die Texte. Sonst wird es schwierig. Ja? Also das gehört einfach dazu. Gibt es dazu irgendeine Frage, eine organisatorische zur Klausur? Ist alles klar? Gut. Heute möchte ich mit Ihnen, was möchte ich heute machen? Ja, nee, nicht das Ganze, also nur ein paar Fragen, 5 bis 10 Fragen, so dass wir innerhalb von 90 Minuten ein bisschen Inhalt noch machen können und dann aber auch noch die Probeklausur unterbringen. Verstehen Sie es? Wir machen keine Probeklausur über eine Zeitdauer von 90 Minuten, sondern damit Sie, das meine ich mit Probeklausur. Ja, warten Sie mal ab, wie die Fragen formuliert sind. Das kann man nicht sagen. Ja, also zum Beispiel die Frage, die ich jetzt formuliert habe, skizzieren Sie einen Forschungsprozess, da können Sie dann schon mindestens 20 Minuten dran sitzen und das dann beschreiben. Oder mindestens.
Deswegen bin ich bewundert bei 10 Fragen.
5 bis 10. Lassen Sie sich überraschen. Ja, ich würde nur sagen, ich muss es irgendwie reinbringen in diese 90 Minuten, in diese Einheit, sonst können wir es nicht machen. Gut, worum geht es heute? In der Vorlesung ist es so, dass wir etwas zum, jetzt geht der Pointer leider nur, der Punkt geht nicht, aber ich muss es halt beschreiben, Punkt 4 bis 8. Es geht um qualitative Datenanalyse. Methoden haben wir jetzt ja schon, die Verfahren. Wie werden Daten ausgewertet? Vielleicht nochmal ganz zurück. Wie werden sozialwissenschaftliche Daten generell ausgewertet? Ist eine zentrale Fragestellung. Was verstehen wir unter Auswertung von Daten? Wir können sie jetzt ja nicht in irgendein überführen in Starter oder SPSS oder so, aber was heißt in der qualitativen Sozialforschung Daten auswerten? Wie macht man das? Oder was ist damit gemeint? Was tun Sozialforscher und Sozialforscherinnen, wenn sie Daten auswerten? Haben Sie da eine Idee, was vor dem Hintergrund dessen, was wir bislang gehört haben, was tun wir, wenn wir Daten auswerten? Also ganz praktisch. Also wenn man es ethnomethodologisch formuliert, doing Daten auswerten, was täte man da? Haben Sie eine Idee? Schließen, also wir machen Generalisierungsschritte, ja, wir machen Beobachtungen und versuchen die dann auf den äußeren Kontext zu heben gewissermaßen. Ja. Es geht in erster Linie vor dem Hintergrund des erkenntnistheoretischen Hintergrundes, Phänomenologie, Hermeneutik, Pragmatismus, geht es um Deuten, um Auslegen, um Interpretieren. Ja, um Plausibilität herzustellen gewissermaßen. Und dazu nutzen wir natürlich unsere Alltagskompetenzen, die wir so haben. Ja, dass wir auch, auf dem müssen wir immer wieder Bezug nehmen. Ganz wichtig, wenn hier schon steht, Sozialforscher und Sozialforscherinnen, was tun sie? Wir machen das immer in der Gruppe. Die Sozialform in der qualitativen Sozialforschung der Auswertung ist ein soziales Ereignis, ein Gruppenereignis. Es ist nicht so, dass wir uns alleine hinsetzen und die Daten mal schnell durchkodieren, dass wir sequenzanalytisch jetzt auf der Basis der Konversationsanalyse das alleine machen, sondern nein, wir können interpretative Ideen sammeln, aber dann machen wir das in der Gruppe. Ja, dann versuchen wir nach Möglichkeit, das Ziel ist, Übereinstimmung herzustellen, etwas zu rekonstruieren, ja, und dass wir ähnliche Interpretationen, Konzepte oder sowas entwickeln. Wenn Sie jetzt dann Projektseminare machen im weiteren Studienverlauf, ist es ratsam, wenn Sie das dann ja auch in der Gruppe machen, dass Sie vielleicht ein Projekt mit Ihrem Kollegen oder Kollegin machen und das dann immer schon mindestens zu zweit diese Interpretation durchführen, Interpretationsarbeit, die Analyse. Und das ist aber nicht beliebig, es ist sehr wohl eine Systematik drinnen und diese Systematik, um die geht es jetzt, die werde ich jetzt, die vier, fünf Ansätze einfach kurz vorstellen. Sie sollen die Texte natürlich dann jetzt in den nächsten Tagen auch lesen. Versuchen Sie einfach mal dem zu folgen und irgendwie eine Haltung dazu zu gewinnen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal da mit, lesen den Text dazu, wenn Sie ihn noch nicht schon gelesen haben, besinnen sich dann, wenn Sie im zweiten, dritten Semester mit Projektseminaren zu tun haben, hoppala, was war denn da genau, was macht man bei der Ground Theory, was war nochmal schnell, was haben die Ethnomethodologen für ein Wirklichkeitsmodell, wie muss ich dann entsprechend vorgehen, was meint Diskursanalyse, was machen schnell Diskursanalytiker, welche wichtigen Leute sind da, aha, Foucault, gut, was meinte Foucault damit, Inhaltsanalyse, qualitative Inhaltsanalyse, die werden wir nur kurz anschneiden, weil sie selber eigentlich viel zu viel von dem quantitativen Paradigma noch mit sich führt und deswegen werde ich sie hier nur kurz anreißen und sie hier in diesem in der Soziologie in diesem Haus auch gar nicht so wirklich eingesetzt wird. Da ist vorwiegend die Ethnomethodologie, die Ground Theory, objektive Hermeneutik zum Teil noch Anwendung findet und die Diskursanalyse auch noch. So, welche stehen zur Auswahl? Ground Theory, ich habe sie gerade aufgezählt, muss man jetzt nicht nochmal machen. Ich beginne mit der Ethnomethodologie. Da hatte ich ja letzte Woche ja schon mit der Konversationsanalyse begonnen. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht mehr so viel sagen, nur zusammenfassend drei, vier Sachen. Und zwar, genau, Moment, das zeige ich Ihnen vielleicht später nochmal, das sollten Sie zu Hause machen, das können Sie dann nachschauen. Nur kurz für alle, ja, also die Vorbereitung auf die Klausur, das, was ich vorhin gesagt habe, müssen Sie jetzt gar nicht mitschreiben. So, bevor wir zur Ethnomethodologie kommen, gemäß dem Anspruch des Sozialpsychologen Mead müssten Sozialforscher Dinge untersuchen, die der Beobachtung nicht zugänglich sind. Gesellschaft, Einstellung oder was auch immer. Jetzt eine Folgefrage, sind denn soziale Ereignisse überhaupt beobachtbar? Was meinen Sie? Sind soziale Ereignisse überhaupt beobachtbar? Oder ist es vielmehr so, dass der Typ da so der klassische Soziologe ist, der irgendwie versucht, in die Köpfe der Leute hineinzugucken und das herauszupicken, was ihn interessiert? Das könnte jetzt eine Klausurfrage sein, dass man sagt, sind soziale Ereignisse beobachtbar? Haben Sie eine Idee? Also, genau. Das heißt, was man daraus ableiten kann aus den beiden Antworten, also sind alle richtig. Also man kann sagen, dass Sozialforscher das tun, was Alltagsakteure auch tun, aber noch ein bisschen mehr. Ja, das ist das, was Sie zum Schluss jetzt gesagt haben. Ja, also dass Sie etwas thematisieren, was im Alltag zum Beispiel gar nicht thematisierungswürdig ist oder notwendig ist. Ne? Weil es ja seen but unnoticed, könnte man sagen, oder selbstverständlich ist. Ja? Und genau durch dieses Guckloch, ja, guckt auch der Sozialforscher. Der Sozialforscher hat auch nichts anderes als das, was die Akteure sich wechselseitig anzeigen. Ja? Also auch als Nicht-Soziologen und Soziologinnen, für Nicht-Soziologen und Soziologinnen sind soziale Ereignisse natürlich auch beobachtbar. Ja? Wir gehen gewissermaßen in diesen Beobachtungsstand als Sozialforscher und Sozialforscherinnen und nutzen das gewissermaßen. Wie deutet jetzt Harvey Sachs, der Begründer der Konversationsanalyse? Er sagt dazu, natürlich, social activities are observable, you can see them all around you and you can write them down. Ne, da sind wir wieder natürlich mitten in der Kornkammer der qualitativen Sozialforschung. The tape recorder is important, but a lot of this can be done without the tape recorder. Wir müssen jetzt nicht alles gleich registrieren, filmen, aufzeichnen, sondern Teilhabe ist auch und Teilnahme reicht hier auch. If you think we can see it, that means we can build an observational study, we can build a natural study. Wenn wir das sagen, sind wir natürlich auch bei der, im Übrigen, so wie Sie geantwortet haben, Sie haben auch ethnomethodologisch geantwortet. Ich werde das jetzt echt nur ganz kurz durchgehen, weil das haben wir letzte Woche eigentlich ausführlich beschrieben, aber so haben Sie es nochmal gesammelt. Soziale Ordnung ist der Gegenstand, es geht um alltägliche Situationen. Und wie eben diese methodisch hervor oder generierte Hervorbringung der Mittel der Mitglieder einer Gesellschaft umgesetzt wird. Und das Ziel der Ethnomethodologie ist eben, die Prinzipien und Mechanismen zu bestimmen, mittels derer die Handelnden in ihrem Handeln die sinnhafte Strukturierung und dessen, was um sie vor sich geht, herstellen. Im Basistext, den haben wir auch schon mehrfach erwähnt, sind die Studies in Ethnomethodology von Harold Garfinkel und die Agnew-Studie hatten wir im Übrigen vor einigen Wochen daraus. Ich glaube, jetzt können Sie sich ganz gut verorten. Wie gehen wir vor? Und zwar methodisches Vorgehen ist zunächst mal ganz typisch für ethnografische Studien, intensive Feldforschung in einem begrenzten gesellschaftlichen Lebenszusammenhang, nennen wir es mal so. Ja, das heißt, ich als Sozialforscher tauche ein, werde gewissermaßen kompetentes oder quasi kompetentes Mitglied des Feldes, ja. Zum Beispiel, wenn wir uns interessieren für, was weiß ich, Psychotherapie oder Organisationsentwicklung oder so und versucht das mit Hilfe der Organisationssoziologie, mit Hilfe der Ethnomethodologie zu untersuchen, dann werde ich hier quasi kompetentes Mitglied des Feldes, indem ich mir durch Austausch mit den Akteuren Interpretationskompetenz aneigne, ja, und lang genug im Feld bin und so weiter. Zweitens, Dokumentation der Vorgänge und materialen Objekte, die für die Akteure von praktischer Bedeutung sind. Dass wir einfach alles mitnehmen, was wir im Feld finden, ist auch klar. Da haben wir wieder diese Dokumentenanalyse drin, da haben wir Interviewforschung in dem Sinn drin, dass wir nicht unbedingt sagen, es sind Interviews, sondern einfach Gespräche, um kundig zu werden, was im Feld eigentlich vor sich geht. Dann Erwerb der spezifischen Kompetenzen habe ich schon erwähnt. Beschreibung der methodischen Kompetenzen, mit deren Hilfe Alltagsakteure die Plausibilität, Vernünftigkeit, Rationalität einer Handlung situationsangemessen herstellen. Ethnomethodologen machen genau das Gleiche wie Konversationsanalytiker, indem sie auch, wie gesagt, Daten registrieren, mitnehmen und die dann auch in sogenannten Data Sessions rekonstruieren. Ja, das ist manchmal sehr kleinteilig mit Transkripten und so weiter. Und das wird dann am Ende überführt in einen Abschlussbericht, in eine Publikation, in einen Text, wo das dann entsprechend dargestellt wird. Wie das dann genau aussieht, das sehen Sie dann, werden die Erfahrungen machen Sie dann in dem jeweiligen Projektseminar. So, das ist jetzt gewissermaßen, vielleicht noch einen Satz dazu, aber das habe ich eigentlich alles schon erwähnt mit den Bridging Experiments, warum Garfinkel das gemacht hat. Ich bin ganz unten. Garfinkel suspendiert den Glauben an die Gegebenheit sozialer Sachverhalte, um einen Blick darauf zu gewinnen, wie in den Akten der Mitglieder einer Gesellschaft soziale Tatsachen als soziale Tatsachen werden. Deswegen hat er Breachings eingeführt, damit etwas sichtbar wird, was sonst eben nicht als problematisch oder als Hürde für die Akteure überhaupt in Erscheinung tritt. Hier sind die nochmal, das hatten wir letzte Woche schon. Was ganz besonders ist, wenn wir ethnomethodologisch fragen, geht es uns um das Wie. Was tun die Akteure, wie bringen sie etwas hervor? Und dazu ein kleines Beispiel, da komme ich gleich nochmal zurück. Und zwar die ethnomethodologische Grundfrage, also lautet, how is that social activity done? Um welche soziale Aktivität es sich auch immer handelt. Ja? Und wenn wir jetzt dann hergehen, und das sollten Sie auch mal machen, habe ich Sex, also der Begründer der Konversationsanalyse, keeps this question in front of him by using the verb to do in thinking about social activities. Erinnern Sie sich daran, doing nothing operiert nach genau demselben Prinzip. Ja, und das können wir jetzt übertragen. Zum Beispiel, to arguing as doing arguing oder being embarrassed as doing embarrassment oder exclaiming as doing exclaiming or questioning as doing questioning und so weiter. In this way, he tried to keep focused on the methodical ways in which social activities are produced by members of the culture. Das sind Studien, die sich genau mit diesem Doing beschäftigen. Ja, also Doing Gender hatten wir und dann on Doing Being Ordinary, auch eine sehr lesenswerte Studie, was es bedeutet, sich gewöhnlich zu verhalten. Ja, also was tut man da alles? Vielleicht, wenn Zeit ist, können Sie sich das im Tutorium mal durchspielen. Jetzt eine Frage an Sie. Überlegen Sie, wie eine ethnomethodologische Konzeptualisierung von Rassismus aussehen würde und welche Konsequenzen sich daraus für die Rassismusforschung ergeben würde. Also nutzen Sie jetzt mal dieses To-Do, ja, Doing, also wie könnte man Rassismus, ja, ethnomethodologisch konzeptionalisieren, indem ich jetzt eine soziale Aktivität mit diesem Doing verknüpfe. Überlegen Sie mal, jeder für sich oder tauschen Sie sich mal zu zweit aus. Was wäre das? Also wenn ich sage doing a questioning als doing questioning oder nothing als doing nothing, ja, was gehört denn hier alles dazu und wie sähe diese Verknüpfung aus Rassismus, Analyse von Rassismus, Rassismen, wie sähe da eine ethnomethodologische Konzeptualisierung aus? Versuchen Sie das mal, 2 Minuten. Tauschen Sie sich mal aus mit Ihrem Sitznachbar. Ja, wie gehen Sie vor? Also was wäre jetzt an eine ethnomethodologisch konzipierte Rassismusforschung? Was ist der Gegenstand? Was für ein Alltagsereignis, welche sozialen Ereignisse kommen da in den Sinn? Wie würden Sie Rassismus untersuchen? Bitte. Also phänotypischen, genau. Profil. Also was weiß ich, Sie beschimpfen einen Bayer als Bayer. Ja, also, ja, wie du ausschaust. Okay, also Sie würden ein Krisenexperiment machen, also Sie würden das herbeiführen, diesen Kippmoment und was dann? Das heißt, Sie würden jetzt dann klassischerweise so vorgehen wie Garfinkel, einfach diese, das gemacht hat, ein Breaching. Ja, ein guter Vorschlag, bitte. Viel einfacher. Sie nehmen einfach das ethnomethodologische Verständnis, was ich vorhin, also diesen Doing-Aspekt, ja, und den übertragen Sie auf den Begriff Rassismus, ja, und dass Sie versuchen, also ethnomethodologisch auf das Themenfeld Rassismusforschung zu gucken. Oder was sehen Ethnomethodologen, wenn sie Rassismusforschung betreiben würden? Wie würden sie vorgehen? Das ist damit gemeint. Naja, also Rassismus gibt's. Wie gehe ich als Sozialwissenschaftler vor, um Rassismusforschung zu betreiben? Und wie mache ich den? Und der bestimmten Perspektive der Ethnomethodologie. Das ist damit gemeint. Ja, vielleicht ziehen wir, ja? Genau, also was wir jetzt mal machen müssen, ist erstmal soziale Ereignisse identifizieren, wo wir darüber nachdenken können. Da könnte das auftauchen, aber auch, wie Sie vorgeschlagen haben, jetzt nicht gleich so Spots, so klassische, typische Spots, die wohl auch wichtig sind, wo wir vermuten, dass da der Anteil von rassistischen Praktiken erhöht ist, so, aber es könnten auch andere sein. Ja, das heißt, der Begriff wird nicht gesetzt und sagen, da und da und da, das ist Rassismus, sondern wir müssen mal schauen, wie wird das denn überhaupt in der Situation auch hervorgebracht und von wem, wie und in welcher Art und Weise. Hat noch jemand eine Idee für ein Forschungsfeld, wo Sie betreten würden und müssten, um dem mal auf den Zahn zu fühlen? Da gibt es ja eine ganze Menge. Also was könnte man da alles untersuchen? Bitteschön. Das ist ein gutes Beispiel. Also da, wo Entscheidungen oder Selektionen ganz besonders durchgeführt werden. Ne? Also jetzt mal Jobcenter zum Beispiel. Wohnungssuche. Wenn man dann, man sieht ja, man hört, also ich glaube, Sie haben alle mehr oder weniger Erfahrungen diesbezüglich gemacht, wenn Sie festgestellt haben, dass zum Beispiel der Vermieter sagt zu Ihnen, Sie haben die Wohnung, naja, unser Haus ist in dieser Gegend hier haben wir, ist mir selber passiert, also da gibt es keine Ausländer. Und man steht daneben und denkt immer, aha, aber jetzt weiß ich aber nicht, ob ich da in dem Haus noch wohnen möchte, bei so einem Vermieter. Also das kommt mir ganz unscheinbar daher. Ne? Also um solche Ereignisse geht es, und ich glaube, daran haben Sie jetzt auch gedacht, als Sie diese Beispiele formuliert haben. Aber so könnte man. Also es geht um das Doing. Es müsste sozial werden, es müsste ein Talk werden, es müsste angezeigt werden. Natürlich kann man auch Textanalysen machen, ja. Oder Sie machen eine Analyse in Jugendkulturen, Jugendorganisationen von bestimmten Parteien, ja, und horchen da gewissermaßen mal rein als Sozialforscher. Mir ging es nur darum, dass Sie so ein Feeling dafür kriegen, was damit gemeint ist. Ja, okay. Jetzt wollte ich noch was nachliefern, kurz, also zusammenfassend bei der Ethnomethodologie, das andere lesen Sie sich nach, das haben wir eh schon zum Teil. Das Wirklichkeitsmodell ist eben so, dass gesellschaftliche Tatbestände müssen durch das Nadelöhr der Interaktion, Verwirklichung selber von etwas Sozialem, ist immer ein infiniter Prozess, der ist nie ganz abgeschlossen. Ja, wir sind gewissermaßen in der Gegenwart immer damit beschäftigt, müssen schauen, was kommt denn als nächstes. Ja, das damit gemeint. Ordnungsleistungen der Mitglieder sind Indikatoren, sind Offenbarungen, welche den Interaktionspartnern als Verstehenshilfen mitgegeben werden. Ja, das was der Kollege vorhin meinte. Und wie schon mehrfach, Prozess der Sinngebung ist nichts Privates, sondern von Beginn an ein öffentliches soziales Geschehen, und deswegen sind soziale Prozesse auch beobachtbar. Gibt es zur Ethnomethodologie noch eine Frage? Keine mehr, sonst machen wir weiter. Und zwar machen wir jetzt mal einen Sprung zur objektiven Hermeneutik. Die objektive Hermeneutik verfolgt das Ziel, verschiedenartige kulturelle Objektivationen genannt. Das sind Gespräche, Texte, Bilder, Bauten, die dann verschriftlicht werden, also die Beschreibung dessen, im Hinblick auf latente Sinnstrukturen, die sich in ihnen reproduzieren, zu interpretieren. Ein namhafter Vertreter der objektiven Hermeneutik ist eben Ulrich Oebermann, mit seiner Schrift Die Methodologie in der objektiven Hermeneutik. Dieser Ansatz ist deswegen wichtig, weil er Ähnlichkeiten hat mit der Konversationsanalyse, in dem Sinne, dass er ebenfalls streng sequenziell vorgeht. Also die Dateninterpretation ist ähnlich, obwohl der erkenntnistheoretische Hintergrund ein anderer ist. So. Und zwar, wie gehen wir hier vor mit der objektiven Hermeneutik? Im Zentrum steht erstmal im Zentrum eines Falles steht ein Strukturkern, das ist mal die Annahme. Und Ziel der Interpretation ist es, diese Strukturformel des Falles zu rekonstruieren. Das klingt jetzt ein bisschen auf den ersten Blick, wenn Sie da keine praktischen Erfahrungen haben, schwer zugänglich, aber lassen Sie sich mal drauf ein. Also man möchte eine Fallstruktur, die im Text gewissermaßen inhärent ist, herausarbeiten durch langwierige Interpretationsarbeit. Das Interpretieren folgt einem Sequenzialitätsprinzip, das heißt, es wird Sequenz für Sequenz Turn für Turn, Wort für Wort analysiert, vorgegangen. Und das dauert Stunden, Tage. Also man arbeitet sehr, sehr genau und kleinschrittig, um das herauszuarbeiten. Der wissenschaftliche Interpret soll dem Phänomen möglichst viel Sinn unterstellen und somit auch den unwahrscheinlichsten Lesarten berücksichtigen, die da drinnen sind. Die im Interpretationsprozess nicht ausgeschiedenen Interpretationen sollen dann den Strukturen, die latente Sinnstruktur des Falles beschreiben. Hier ein Beispiel. Und wo habe ich's? Welche Funktion hat eine Äußerung in einem bestimmten Kommunikationszusammenhang? Überlegen Sie mal, in welchem Kontext macht die Äußerung "Ich liebe dich" Sinn? Versuchen Sie jetzt mal, Kontexte zu beschreiben, wirklich zu formulieren, wo diese Äußerung Sinn macht. Also das Hochzeitsritual, das sagt der Bräutigam zur Braut "Ich liebe dich". Gut, einen anderen Kontext, bitte. Okay, also Eltern-Kind. Beziehung, die Mutter sagt zum Kind, ich liebe dich. Jetzt haben wir hier mal zwei Unterschiede. Jetzt gibt es ja hier zum Beispiel, Obermann würde sagen, es gibt ja ein Inzest-Tabu. Ja? Was unterscheidet, gibt's ja, ne? Was unterscheidet jetzt, dass "Ich liebe dich" des Bräutigams zur Braut, zur Mutter zum Kind? Das haben wir ja ein Problem. Das heißt, hier muss es Unterschiede geben, ja? Und damit sehen wir hier schon, warum es wichtig ist, und in die Tiefe können wir gar nicht gehen, einfach die latente Sinnstruktur auch herauszuarbeiten, die es möglich macht, den Fall von diesem Fall zu unterscheiden, weil das sind nicht die gleichen. Ja? Also hier zum Beispiel, ich liebe dich als Beschwörung, ich liebe dich, ja, ist ganz was anderes als Immunisierung gegen Kritik, ja, ich liebe dich und ist alles gut. Ne? Oder bis hin zu ich liebe dich als Ritual und ich stehe dazu und ich möchte dich heiraten oder so. Oder gegenüber dem Kind. Das haben wir jetzt mal einen ganzen Blumenstrauß an unterschiedlichen Deutungen herausgepickt und die sind hier zentral. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen kurz zurück und zwar, die objektive Hermeneutik ist ein Verfahren der Textinterpretation. Okay, das können wir uns merken. Die Annahme ist eben, dass es sowas wie eine sinnstrukturierte Welt, dass die sich durch Sprache konstituiert und materialisiert in Texten. Deswegen brauchen wir, wenn wir objektiv hermeneutisch arbeiten, immer Texte. Also ein Textprotokoll, das kann ein Interview sein, das kann eine Beobachtung sein, das kann ein Protokoll sein einer Hochzeit, ja. Das kann alles Mögliche sein und die Annahme ist eben, diese sinnstrukturierte Welt, die durch Sprache konstituiert ist und sich in den Texten materialisiert ist, herauszuarbeiten. Ich sage Ihnen gleich ein paar Prinzipien, die wir jetzt hier, das ist der theoretische Hintergrund, das können wir lassen. Was jetzt wichtig ist für uns, ist das Vorgehen. Moment, ich hab's gleich. Und zwar, es gibt vier Interpretationsprinzipien, die sollten Sie sich merken, auch für die Klausur. Sowas wie den Kontext Freiheit. Wörtlichkeit, Sequenzialität, Extensivität. Ich gehe mal zu Kontext Freiheit. Da wird die Trennung von Äußerung und Äußerungskontext mal herbeigeführt. Zum Beispiel die Untersuchung von Hochzeitsritualen. Aus der stammt diese Untersuchung. Ich liebe dich. Ja. Und Kontextfreiheit wäre, dass wir die Äußerung "Ich liebe dich" erstmal von dem tatsächlichen Kontext lösen. Und sagen jetzt, lass uns mal überlegen, wo denn diese Äußerung sonst noch aufkommt. Dann sagen Sie als Teilnehmerin der Interpretationsgruppe, ja, die Mutter sagt zum Sohn oder zum Kind, ich liebe dich. Aha. Und jetzt machen wir gewissermaßen hier einen gedankenexperimentellen Entwurf und versuchen da ein Strukturmoment uns da rauszupicken, das bleibt gewissermaßen über, dass wir dann aber am Ende wieder zurückführen in den tatsächlichen Kontext. Das heißt, wir haben eine Äußerung, wir schauen, da ist sie realisiert, heben sie gewissermaßen mal aus dem Kontext heraus und gucken mal in gesellschaftliche Zusammenhänge, wo sie sonst noch aufgetaucht sind und schauen Gemeinsamkeiten, die nehmen wir da gewissermaßen mit und führen sie am Ende wieder zurück in den ursprünglichen. Was wir auch machen müssen ist, nächstes Prinzip, Wörtlichkeit, die Wörtlichkeit der Rede, wir müssen es so sagen oder das auswerten, wie es tatsächlich gesagt wurde. Das kennen wir auch ein bisschen aus der Konversationsanalyse oder at all points, ne, und diese lästige oder hilfreiche Formel für sie, genau das zu transkribieren, was die Leute tatsächlich gebrochen haben. Ja, und auch, ne, sonst ist dieser Hinweis von mir, wenn ich gebrochen oder gesprochen sage, macht da keinen Sinn. Ja, und deswegen müssen sie sich auch entsprechend transkribieren. Aber man nimmt es wirklich so her und schönt es nicht orthografisch. Dann Sequenzialität ist auch klar, dass wir versuchen dann eben dabei zu bleiben. Extensivität wenig, aber intensiv. Das heißt, diese Lesarten, die wir bilden, sollen nicht dermaßen abstrus sein, dass sie mit sozialen Aktivitäten, gesellschaftlichen gar nichts mehr zu tun haben. Ja. So viel jetzt ganz kurz zu den Kriterien oder Interpretationsprinzipien der objektiven Hermeneutik. Das ist das, was ich jetzt vorhin gemeint habe. Das heißt, der Text wird mit entsprechenden Lesarten, Kontexten gerahmt. Ne? Das sind Geschichten erzählen. Und das ist sehr, sehr instruktiv und ja, macht auch ungeheuren Spaß. Diese Datensitzungen, Datenanalyse-Sitzungen sind nie langweilig, weil man einfach sehr viel über, das klingt jetzt so, denke mal, ja, der labert darüber, dass es nicht langweilig ist. Jetzt ist es furchtbar langweilig, weil Sie sich noch nicht darunter vorstellen können. Aber leider kriegen wir es in der Vorlesung jetzt nicht unter, dass wir da auch noch Datenanalyse-Sitzungen machen können. Das machen Sie dann in der qualitativen Datenanalyse bei wem auch immer oder halt spätestens in den Projektseminaren. Aber Sie sollten das jetzt mal gehört haben und damit Sie es einordnen können. Kritik, offene Fragen. Also, es ist zunächst mal eine Kunstlehre, das heißt, es ist schwer methodisierbar. Vieles von der objektiven Hermeneutik hängt sehr stark an dem Begründer, Ulrich Oebermann. Und es gibt da auch eine Schule in Frankfurt, da können Sie mal auf die Homepage schauen, die ist dann hier auf einer dieser Folien drauf. Gibt es eine Menge, die damit insbesondere arbeiten. Gibt es sowas überhaupt wie latente Strukturen? Könnte man fragen. Also gibt es etwas, was latent im Text innewohnen kann und auf uns einwirkt? Welche Aussagekraft haben überhaupt Texte? Und reicht es tatsächlich aus, einen Text als alleinige Datengrundlage heranzuziehen? Hier nochmal eine Literatur, die müssen Sie jetzt nicht lernen für die Klausur, aber wenn es Sie darüber hinaus interessiert, können Sie da nochmal genauer reinschauen bei Andreas Wernert und diese Prinzipien durchgehen. So, jetzt kommen wir zur Grounded Theory. Die Grounded Theory ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch schon einiges dazu gemacht beim Forschungsstil, indem wir die Studie Awareness of Dying sehr umfassend, denke ich, beschrieben haben. Und jetzt kommen gewissermaßen die Begründungen oder der stärkere Bezug zum methodischen Vorgehen hier noch hinzu. Zunächst mal ist es ein wissenschaftstheoretisch begründeter Forschungsstil, das kann man auch sagen. Okay, haben wir, wissen wir, mit dem Ziel, Interviews, Beobachtungen, alle möglichen Dokumente schrittweise erstmal zu erheben und dann daraus aus den Daten begründete Theorie zu entwickeln. Deswegen heißt es Grounded Theory. Ja, das ist keine Theorie, also es ist keine Theorie wie, was weiß ich, soziologische Theorie, auf keinen Fall, das wäre eher eine Fangfrage, sondern grounded, in den Daten begründete Ansatz, ein Forschungsstil mit dem Anspruch, die Daten so lange zu bearbeiten oder mit den Daten in den Dialog zu gehen, über einen Forschungsprozess vor dem Hintergrund einer Fragestellung, dass am Ende ein theoretischer Zusammenhang erarbeitet wurde, das ist gewissermaßen das Ergebnis. Ja? Wir können das vielleicht so vergleichen mit der Landwirtschaft. Sie müssen mal aufs Feld gehen, wir müssen eine Kuh suchen oder eine Ziege, dann müssen wir sie irgendwie in den Stall treiben, dann müssen wir sie irgendwie melken, wenn wir sie gemolken haben, müssen wir sie irgendwie die Milch weiter bearbeiten und dann kommt am Ende irgendwann mal ein Käse raus. Ja, und der Käse ist gewissermaßen die Theorie, ja, aber der leckere Käse, ja, also ich liebe Käse, aber es ist ein richtig guter Käse, ja, also Käse mal jetzt vor dem Hintergrund macht das Sinn, ja, also hoffe ich jetzt mal, aber es kommt richtig leckerer Käse raus und den können Sie dann auch für andere Zutaten, also Milch, keine Ahnung, was Sie halt damit machen. Der Basistext, den haben wir auch besprochen, brauchen wir nicht mehr. Jetzt mal zum methodischen Vorgehen, zur Klärung. Das methodische Vorgehen der Ethnomethodologie und der Grounded Theory, schauen Sie sich das bitte gut an. Ja, auch für die Klausur. Und zwar Was ist zentral? Wir haben am Anfang eine sehr, sehr breite Forschungsfrage. Sehr breit. Es irritiert bestimmt vor dem, was Sie bislang erfahren haben. Ja, also gerade wenn man quantitativ arbeitet. Sehr explizit, sehr genau und weiß, worauf man abzielt. Die Forschungsfrage ist relativ breit und sie wird dann kontinuierlich spitzer. Ja, es entstehen Folgefragen, Folgeprobleme, die ich am Anfang noch nicht wissen kann. Deswegen spricht man auch vom Prinzip dass wir heuristische Konzepte entwerfen, ne? Also immer nur so Behelfe. So wie wenn wir irgendwas reparieren und eigentlich keinen Hammer haben, aber wir entwickeln andere Gegenstände, die wir am Ort finden, bauen wir so um, dass wir mit denen trotzdem was machen können, was man sonst mit dem Hammer auch machen kann. Ja? Und dann entdecken wir vielleicht tatsächlich einen Hammer. Oder wir brauchen vielleicht später gar keinen Hammer mehr, aber so geht mir hier gewissermaßen vor. Sammeln und Transkribieren von qualitativen Daten. Das heißt, wir gehen am Anfang relativ schnell in die Datenauswertung, analysieren das schon mal und auf der Basis dieser, also kodieren nennen wir das dann hier, und gehen dann relativ bald wieder in das Forschungsfeld hinein. Ja, da haben wir hier diesen zirkulären Modus, den können Sie hier da ganz gut identifizieren. Es findet eine kontinuierliche, bin bei Punkt 5, Selbstreflexion statt, was passiert mit mir im Feld, was geht da ab eigentlich. Das Überprüfen der Codes und Kategorien im Vergleich zueinander, die Codes selber werden wieder überarbeitet. Es ist nicht so, dass ich einmal einen Code entwickelt habe, ich sag mal gleich, was Codieren auch bedeutet. Weitere Datenerhebungen und so weiter, Vergleich mit früheren Studien und dann bin ich irgendwie fertig. Also ich gehe gewissermaßen zirkulär vor. Ich glaube, das ist klar. Ja? Zu Punkt 10, die Grounded Theory schlägt vor, dass Datenerhebung und Analyse und Theoriebildung als ein zeitlich, inhaltlich, organisatorischer Prozess zu begreifen ist. Es ist iterativ, heißt schrittweise, zyklischer Arbeitsprozess und jeder Prozessschritt hat Konsequenzen auf die anderen Bereiche. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon kurz beschrieben. Das heißt, Strauss und Corbin nennen das dann so ein Zitat, gegenstandsverankerte Theorie, die aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet. Sie wird durch systematisches Erheben, Analysieren von Daten, die sich auf das identifizierte Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt. Vorläufig bestätigt. Folglich stehen Datensammlung, Analyse und Theorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Das ist ein Fehler. Also, die Grounded Theory ist ein allgemeines methodologisches Konzept zur Verbindung von qualitativer Empirie und Theorie. Und das ist ganz, ganz zentral, weil die Grounded Theory da, ja, wenn man will, kann man sagen, Pionierarbeit geleistet hat, um sich auch vom quantitativen Paradigma abzugrenzen und auch zu zeigen, dass das sehr wohl systematisch abläuft oder dass man das auch intersubjektiv nachvollziehen kann, um schon mal ein Gütekriterium zu entwickeln, wie sowas vonstatten geht und vor sich geht. So, jetzt können wir überspringen, das kennen Sie schon, das sind die wichtigsten theoretischen Hintergründe, das können wir lassen, das können Sie in Ruhe mal anschauen, vielleicht noch eins. In Deutschland ist die Rezeption, wird sie vorwiegend von also Bruno Hildenbrand bzw. Jörg Strübing. Also ich glaube, einige, es werden Ihnen einige Texte begegnen oder schon begegnet sein, die von Jörg Strübing sind, der wirklich auch im deutschsprachigen Raum auch Söffner Pionierarbeit geleistet hat, die Ground Theory auch stark oder zu verankern, aber nicht nur in der Soziologie, sondern auch in den Erziehungswissenschaften oder sonst in den Kultur- und Sozialwissenschaften, wo hier mit diesem Konzept gearbeitet wird. Also, die Grounded Theory übt Kritik an der Trennung von Theorie und empirischer Forschung, ja, das soll gewissermaßen zusammengeführt werden, an der Vorstellung von qualitativer Forschung als Vorstadium zu sogenannter wirklicher oder quantitativer Forschung, also die Qualis machen wir vorher, machen wir die Pre-Studies und dann geht's erst richtig los. Also darauf ist das eine Kritik. An der Vorstellung, qualitative Forschung sei irgendwie nur so impressionistisch und nicht systematisch, also man kann das ja wohl systematisieren und rekonstruieren, was da eigentlich gewissermaßen gemacht wird. Und an der üblichen Trennung von Datensammlung und Datenanalyse, die Studierenden machen die Datengenerierung und die Datenanalyse machen dann die, die richtigen Forscher. Das wäre die Kritik daran. Also, dass man das gar nicht erst trennt, sondern das gehört einfach zusammen. Das ist ein Arbeitsschritt. So sieht jetzt in etwa so eine Forschungsaktivität aus. Ja, ich sage auch gleich noch was, das muss ich mal sagen, was das Theoretical Sampling ist. Sagt Ihnen der Begriff schon was? Haben Sie dazu schon was gelesen? Nee? Und zwar, damit ist gemeint, die Verbindung von Datenerhebung und Datenanalyse. Das heißt, die grundlegende Frage beim Theoretical Sampling, also die Frage ist, was kommt als nächstes? Ja, also was wähle ich denn als nächstes aus, wenn ich vorher im Feld war? Woher weiß ich denn, was in welches Forschungsfeld ich als nächstes einen Schritt setze? Also die grundlegende Frage ist, beim welchen Gruppen oder Untergruppen von Populationen, Ereignissen, Handlungen und bla 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 wendet man sich bei der Datenerhebung als nächstes zu? Das ist Theoretical Sampling. Sampling, können Sie sich aber unter was vorstellen. Was wähle ich denn überhaupt aus? Was brauche ich denn? Ja, wo gehe ich denn als nächstes hin? Das kann jetzt ein Forschungsfeld sein, was weiß ich, Organisationsforschung. Denken Sie an diese bekannte Studie von den Autoren Gläser und Strauß, die in Krankenhäusern sich aufgehalten haben, dass man sich überlegt, okay, vielleicht macht es einen Unterschied, sterbenskranke Menschen oder wird mit Menschen, die sterbenskrank sind, auf Palliativstationen anders umgegangen kommunikativ als auf der Kinderstation. Und so war es auch. Dass sie plötzlich festgestellt haben, auf der Kinderstation, Kinderkrebsstation, wird plötzlich ganz, 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 ganz anders kommuniziert und hatte eine wichtige Funktion oder hatte Konsequenzen für weitere Forschungen, dass sie das einfach spezifizieren mussten. Mit wem habe ich es denn hier zu tun? So, jetzt ein charakteristischer Verlauf. Nochmal zum Theoretical Sampling. Hier ist die Zeitachse, hier ist die Aktivität. Am Anfang haben wir relativ viel zu tun, ja, dass wir überhaupt mal ins Feld reinkommen. Hier ist die Datenerhebung, ne? Also hier haben wir die Datenerhebung, Ausarbeiten von Deskriptoren, Ausarbeitung einer gegenstandsbezogenen Theorie. Was weiß ich, im Projektseminar kann man sagen, es ist jetzt ein Semester oder für ein Masterstudium zwei Semester, dass wir am Anfang erheben, aber auch schon erste Codierschritte machen. Ich sage dann gleich noch was zum Codierparadigma und hier auch schon erste Verschriftlichungen, Memos gemacht werden. Ja, wenn wir hier so durchgehen. Die Datenerhebung oder der Aufwand für die Datenerhebung ist dann irgendwann mehr oder weniger abgeschlossen in der Mitte oder nicht abgeschlossen, aber das meiste ist getan und dann geht es hier schon in die Ausarbeitung. Ja, so in etwa schaut das dann aus. Von der Verteilung der Aktivität und das, was wir so tun müssen. Und ich habe vorhin gefragt, was tun eigentlich Sozialforscherinnen und Forscher, wenn sie Daten erheben, ja, oder auswerten? Was tun wir da? Hier können wir dann einfach ganz klar sehen, in welchem Zusammenhang Erhebung und Auswertung steht und was denn unter Auswertung auch sonst noch zu verstehen ist. Bitteschön. Der da. Der Buckel. Also, wenn ich jetzt halblustig wäre, dann würde ich sagen, ich glaube, der hat Rückenschmerzen. Ja, aber ich bin nicht halblustig. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es echt. Also, das hat keine bestimmte Relevanz. Ich glaube, das ist beim Entwickeln dieser Abbildung so entstanden, dass man da irgendwann das gezogen hat. Also die Frage ist wichtig, ich möchte mir jetzt nicht darüber lustig machen. Hat keine bestimmte Bedeutung. Ja, ja, genau. Nee, auf keinen Fall. Also es soll einfach, man hätte es auch ich hätte es auch hier zeichnen können und sagen, am Anfang haben Sie viel zu tun in der Datenerhebung oder mehr und am Ende haben Sie mehr zu tun mit der Datenauswertung und dass das Ganze miteinander in Beziehung steht. Das ist eigentlich alles. Ja, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine flapsige Antwort jetzt Ihnen. Ne? Aber ich wollte jetzt nicht bloßstellen oder beleidigen. Was heißt jetzt kodieren? Kodieren heißt, Datenstücke auswählen, die jeweils relevanten Bedeutungen zu bestimmen und diese mit einem Begriff ausleuchten und die dann zu dimensionalisieren. Das kann alles Mögliche sein. Also das heißt, wir nehmen eine Äußerung heraus oder einen Auszug aus einem Interview und brechen es mal auf vor dem Hintergrund der Fragestellung. Ja? Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, vielleicht kann ich das nächste Woche, nehme ich ein, zwei Beispiele mit, dann können Sie sich auch ein bisschen was vorstellen und wissen, in welche Richtung das dann geht. Zunächst mal müssen wir hier drei Codierformen unterscheiden. Erstmal das offene, dann das axale und das ist das selektive Codieren. Das offene, wenn wir zurückgehen auf diese Darstellung hier, hier ist das offene Codieren, ja. Das Axale kommt dann hier, also von der Zeitachse, und das Selektive ganz am Ende, ja. So, damit Sie es ein bisschen einordnen können. Das Ziel der von Codierverfahren ist, ich bin jetzt ganz oben, eine Theorie zu entwickeln. Okay, das wissen wir schon. Und dass das selbst die Art und Weise, wie ich das Datenmaterial aufbreche, dass das selbst methodisch ist und gewissermaßen dem Prinzip der Wissenschaftlichkeit, wenn wir es mal so nennen, genügen sollte. Beim offenen Codieren wird der zu analysierende Text Zeile für Zeile, Wort für Wort durchgegangen. Es werden wichtige Sätze, Schlüsselbegriffe und Auffälligkeiten erstmal markiert. Bei Codes kann es sich sowohl um Begriffe, die von den beforschten Subjekten verwendet werden, sogenannte In-Vivo-Codes, ja, also auch um Begriffe, die die Forscher im Anschluss an soziologische Konzepte entwickelt haben. Ein In-Vivo-Code wäre zum Beispiel, es gibt eine Studie zu pränataler Sozialität in der Geburtshilfe. Ja, und dann sagt eine Interviewpartnerin zum Beispiel, das ist eine werdende Mutter, boah, ich kann es mir gar nicht mehr leisten, das Geheimnis für mich zu bewahren, sagt sie. Also das Geheimnis des Geschlechtes, weil es durch diese unzähligen diagnostischen Verfahren, die es in der Geburtshilfe gibt, wenn man zur Frauenärztin geht, einfach eigentlich die werdenden Eltern immer schon mitliefern, was man denn schon alles weiß. Also man müsste im Vorfeld schon unterschreiben, ich möchte gar nicht wissen, welches Geschlecht mein Kind haben wird. Man kriegt es gewissermaßen schon aufgedrückt. Das heißt, und aus dieser Äußerung, die Interviewpartnerin gemacht hat, wird dann ein Code entwickelt. Also ich schreibe mal her, was könnte man sagen? Man kann sich nicht mehr entziehen oder so. Ja, also oder Geschlechterwahl ist kein Geheimnis mehr. Fertig. Dann wäre das zum Beispiel ein Code. Und je nachdem, welche Fragestellungen ich habe, und ich arbeite dann das Interview-Transkript eben Zeile für Zeile weiter bis zum Ende durch und schau mal, wohin einem das führt. Und parallel dazu, das ist noch ganz wichtig, habe ich noch gar nicht gesagt, sollen sogenannte Memos verfasst werden. Memos haben das Ziel, dass sie, erinnern sich an die dritte Reihe, wenn es um die Auswertung geht. Memos sind die Bausteine, aus denen am Ende dann eine Grounded Theory entsteht. Ja, dass wir sagen können, eine Verschriftlichung dessen, also alle möglichen interpretative Ideen und Schlüsse, die ich aus dieser Interpretationsarbeit herausziehe, die landen in den Memos und die werden selber dann nochmal verschriftlicht. Okay. Beim axalen Codieren, vielleicht noch ganz kurz, so viel Zeit haben wir noch, wird eine einzelne Kategorie fokussiert. Die Analyse dreht sich um die Achse einer Kategorie. Es werden Kategorien, Achsen ausgewählt und deren weitere Ausarbeitung eben sinnvoll erscheint. Beim axalen Codieren wird außerdem fallvergleichend analysiert. Jetzt zusammengefasst, das, was ich vorher im offenen Codieren generiert habe, ich werde einfach eine Stufe abstrakter, ja, und verknüpfe dann diese Konzepte, die daraus aus diesem Arbeitsprozess hervorgegangen sind, zu einem Konzept, ja, und das meint diese nach und nach theoretischer werdende Verdichtung durch oder in den Daten begründete Verdichtung. Das ist damit gemeint. Ich werde immer abstrakter vor dem Hintergrund der Fragestellung, ja. Das heißt, und das legitimiert es auch, später nochmal über das Datenmaterial drüber zu gehen, weil Es ist interessant, dass wir im späteren, in der zweiten Hälfte des Forschungsprozesses, wenn wir wieder zurückgehen auf die ersten Daten, die ich ganz am Anfang analysiert habe, denke ich mir, boah, was habe ich denn damals für einen Quatsch mir da zurechtgezimmert? Aber ich habe diesen vorläufigen Quatsch gebraucht, um überhaupt zu dem zu kommen, wo ich heute bin, wenn wir einfach dann danach nochmal die Interviewtranskripte und Aufzeichnungen nochmal anschauen. Okay. So, hier nochmal die Memos. Oberstes Prinzip beim Vollzug der Beschreibung ist das Schreiben von Memos. Erste Ideen über Dimensionen, Kategorien, Zusammenhänge, typische Einbettung und so weiter werden hier zusammengefasst. Fazit. The Ground Theory ist ein Forschungsstil zur Erhebung und Analyse mit dem Ziel einer kontinuierlichen Theoriebildung. Zyklisch-iterativer Prozess. Klar, Parallelität von Erhebung, Analyse und Theoriebildung. Zentraler Prozessschritt ist das mehrstufige Kodieren, offen, axal und selektiv. Selektiv vielleicht noch ganz kurz, dass am Ende idealerweise sowas wie eine Core-Category, eine Schlüsselkategorie, ein oder zwei bestehen, die alles öffnen, die das alles interpretierte Datenmaterial aufbrechen. In der Studie von Gläser und Strauss zu den Awareness of Dying, diese Bewusstheitskontexte, da ist das gewissermaßen eine Schlüsselkategorie, auf die man aber erst über die kleinschrittige Analyse hingekommen ist. Ja, also wenn wir jetzt sagen, uns interessieren Bewusstheitskontexte im Umfeld von der Interaktion mit Sterbenden, dann komme ich genau jetzt rückwirkend, wenn die Ergebnisse vorliegen, in diese Gesprächssituationen hinein und ich kann unterscheiden, was unterscheidet denn jetzt die Interaktion mit Kindern auf einer, also sterbenskranke Kinder auf einer Kinderstation gegenüber solchen auf der Palliativstation und so weiter. Okay. Software. Es gibt eine Menge Software dazu. Ich möchte Sie aber auch ein bisschen warnen. Nur wenn Sie jetzt an Atlas-T oder Max-QDA sich besorgt haben, heißt es noch lange nicht zu wissen, wie denn Codieren geht. Ja, weil die Software ist trügerisch. Sie sagt, geben Sie einen Code ein. Da denke ich mir, ja, dann schreibe ich heute mal was hin. Ja, aber das suggeriert nur eine Praktikabilität. Wichtig ist, dass Sie den Kern dann praktisch erfahren und auch verstanden haben, was man denn da macht, wenn ich Daten gewissermaßen offen kodiere und aufbreche. Es gibt einiges davon, gibt es hier auch. Ich glaube, Max-QDA gibt es hier, ne? Wisst ihr das? In qualitativer Datenanalyse. Und Atlas-T auch, ne? Und da gibt's auch meines Wissens auch eine Version, auf die auch alle Zugriff haben. Das macht man doch in qualitativer Datenanalyse. Also Thorsten Bernd hat das zum Schluss gemacht, ne? Aber ich möchte Sie warnen. Also warnen im, konstruktiv warnen. Also arbeiten Sie damit, ja? Aber, versuchen Sie vorher lieber dann nochmal einen Einführungstext von Strübingen, also zur Ground Theory zu lesen und machen Sie es dann, was damit gemeint ist, ja? Okay. So, jetzt wollte ich Ihnen noch kurz einen Auszug vorspielen von Strübing, den ich eh schon erwähnt habe, zu Fragestellungen in der Grounded Theory. Da haben Sie auch ein Gesicht dazu. Okay, ich glaube, es ist jetzt nochmal hoffentlich klar geworden, die Bedeutung der Datenvielfalt, also der unterschiedlichen Datentypen, mit der die, also von der Forschungslogik her, ich gehe ins Feld, ich forsche und das, was ich vorfinde, Gesprächsdaten, Dokumente, Beobachtungsdaten und so weiter, Statistiken, die im Feld herumliegen, dass ich dafür, also dass sich das so herausentwickelt hat, dass man sich überlegt hat, gibt es denn dafür jetzt einen entsprechenden Ansatz, das alles, diese unterschiedlichen Datentypen, auch entsprechend analysieren zu können. Also das war ganz wichtig, dass er das nochmal gesagt hat und dass man das. Also da passt vieles rein, sagen wir mal so, ja, was uns im Forschungsalltag so begegnet und an Daten gewissermaßen im Feld produziert wird. So, das überspringen wir mal. Inhaltsanalyse, Sie können sich mal bis zum nächsten Mal überlegen, ob die Inhaltsanalyse, oder machen wir es vielleicht jetzt noch, eine qualitative Methode ist oder nicht. Was meinen Sie? Haben Sie von der Inhaltsanalyse schon irgendwas gehört? Ja, gut, dann ist es eh nicht so schlimm, wenn es nicht so viele sind. Die Inhaltsanalyse ist nach Meiring ist im Kern immer noch eine quantitative, sie schleppt noch sehr viel mit. Und erinnern Sie sich vielleicht an die ethnomethodologische Textanalyse, die wir hier behandelt haben und auch im Tutorium, nur um ein Prinzip aufzuzeigen. Bei Texten ging es darum, dass wir die so wie sie, was in der Zeitung steht oder eine Äußerung, so wie es sich realisiert hat, dass wir die zum Gegenstand der Analyse nehmen. Und ein Arbeitsschritt in der Inhaltsanalyse ist eben die Paraphrase oder die Zusammenfassung, dass das, was ich hier als Datum vorfinde, ein Interview beispielsweise, mal eindampfe. Ich mache mal eine Paraphrase daraus. Das kann, wenn man extrem viel Daten hat, hilfreich sein, ja, dass man einen Überblick hat, aber ich verschenke gewissermaßen die Oberfläche, die irgendwie auch ja potenzielle Sinnindikatoren mir zur Verfügung steht, die wird mit einem Mal transformiert und ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Und das ist eigentlich die Hauptkritik an dem Textbegriff, der in der Inhaltsanalyse so mitschwingt, dass eben das einfach eingedampft wird, anstatt das, was gesagt wurde in einem bestimmten Kontext, wie es sich realisiert hat, zu bewahren und das zu analysieren. Ja, das war jetzt echt ein Marathon. Ich glaube, also mir raucht der Kopf jetzt. Das war jetzt ziemlich viel und es tut mir leid, dass ich das alles in eine Sitzung jetzt reinpressen musste. Die Ansätze. Wichtig ist für Sie nochmal, ich glaube, das hilft zur Vorbereitung. Die Ethnomethodologie hat eine große Bedeutung. Schauen Sie sich die gut an. Die Grounded Theory genauso. Ja, also mit den Methoden, denen wir hier vorwiegend arbeiten. Die Inhaltsanalyse ist in dem Sinn nicht prüfungsrelevant. Ja, die objektive Hermeneutik schauen Sie sich an, ja, aber Sie haben, glaube ich, eine Reihenfolge. Mir ist wichtig, dass Sie das Ethnomethodologische verstanden haben, was es heißt, mit der Grounded Theory zu arbeiten. Dann kommen wir da schon ein Stück weiter. Und die Diskursanalyse, dass Sie den Kern verstanden haben. Ja, was ist das Ziel der Diskursanalyse nach Foucault zum Beispiel? Welche Rolle spielt da der Diskurs im Verhältnis zum Subjekt? Ja, wäre zum Beispiel eine Fragestellung. Okay. Gibt es von Ihrer Seite noch eine Fragestellung, noch eine Frage? Ja, bitte. Also idealerweise Formalia zum Portfolio war die Frage. Idealerweise, es gibt wirklich Leute, die geben nur die Sachen ab und keinen Namen und keine Matrikelnummer, nichts. Ja? Nicht hier, aber in früheren Semestern war das so. Also ich würde schon sagen, ein Deckblatt, wo ersichtlich ist, wer Sie sind, Matrikelnummer und bei wem Sie auch das Tutorium besucht haben. Ja, dass wir es auch zuordnen können. Ja? Okay. Max, hast du noch eine Frage? Gibt es noch irgendwas von was in dem Tutorium? Ja, genau. Und bitte, lesen Sie die Texte bis morgen oder für die Tutorien, fürs Tutorium aufgegeben sind, lesen Sie die bitte. Ja? Das bringt uns nichts. Und vielleicht noch ein Hinweis, diejenigen, die im letzten Semester schon diese Veranstaltung besucht haben, ja, und dann noch eine Frage haben, dass Sie antreten können und so weiter, melden Sie sich bitte bei mir per E-Mail. Ja? Ich weiß nicht, ob die Personen jetzt auch hier sind, aber es gab mal ein, zwei, die haben die Veranstaltung im letzten Jahr gemacht, aber haben sie dann abgebrochen, aus welchen Gründen auch immer, und die treten jetzt diesmal nochmal an. Denen würde ich generell raten, schauen Sie sich die Folien an und gehen Sie in ein Tutorium, setzen Sie sich dazu und dann, weil in den letzten Tutorien, zumindest haben wir das mit den Tutoren auch so ausgemacht, Tutoraten, ist es so, dass Sie jetzt explizit auf die Prüfung auch in dem Sinn vorbereitet werden, dass wir auch gemeinsam uns austauschen und wissen, wo die Schwerpunkte im Tutorium lagen, dass ich mit den Prüfungsfragen auch entsprechend darauf eingehen werde. Also das heißt, dass die im Tutorium waren, auch was davon haben werden, weil sie da gewesen sind, im Unterschied zu denen, die das Tutorium nicht besucht haben. Aber die es bislang noch nicht gemacht haben, würde ich raten, gehen Sie jetzt spätestens jetzt ins Tutorium. Okay, machen Sie es gut, schöne Woche.